Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Pitlane Crew, der F1-Podcast.
Hey Leute, hier sind wir wieder mit einer neuen Folge eures Lieblings-Formel-1-Podcasts Pitlane Crew. Mit mir heute dabei sind meine liebe Co-Moderatorin Rebecca.
Hallo zusammen.
Und unser lieber Gast, unser Dauergast Claudia. Schön, dass du wieder mit uns dabei bist.
Hallo in die Runde.
Und in die Folge eingeleitet hat euch die liebe Dani.
Hallo zusammen, auch von mir. So, bevor wir jetzt mit unserer Folge starten, erstmal ein ganz großes Sorry an euch, liebe Leute, dass wir mit der Melbourne-Folge leider nicht online gehen konnten. Wir haben zwar eine Folge für euch aufgenommen, haben aber dann im Anschluss leider feststellen müssen, dass wir ein paar Technical Issues hatten, dass die Folge leider so nicht verwertbar war. Und aufgrund einiger zeitlichen Probleme hatten wir es dann auch leider nicht mehr hinbekommen, noch irgendwo zeitnah für euch die Folge aufzunehmen. Deswegen hoffen wir, dass wir euch nicht als Fans verloren haben und ihr auch weiterhin noch dabei seid. Wie gesagt, dickes Sorry für euch und wir hoffen, wir holen euch dann natürlich auch mit einer besonders guten Folge über den Suzuka Grand Prix heute auch wieder ab, dass ihr wieder Feuer und Flamme seid und euch auf die nächste Folge freut. So Mädels, diese Woche war wieder früh aufstehen angesagt. Seid ehrlich, habt ihr euch den Wecker gestellt oder wart ihr genauso faul wie ich und habt den Receiver programmiert?
Beides. Also ich habe den Wecker gestellt, aber hatte auch zur Vorsicht den Receiver programmiert, falls ich verschlafe. Bin aber tatsächlich pünktlich aufgestanden. Um 5:05 saß ich vor dem Fernseher. Muss aber gestehen, dass ich es nicht das ganze Rennen geschafft habe, wach zu bleiben.
Sag bloß, du fandest das Anliegen wie langweilig.
Ja, ich glaube, da kommen wir ja gleich doch zu. So richtig viele Highlights gab es ab dem Mittelstück nicht mehr, wenn ich ehrlich bin.
Ich bin liegen geblieben. Also, ich bin eine halbe Stunde später oder so aufgestanden und habe es dann erst angemacht. Allerdings dann vom Start beginnend. Aber es war ja zu dem Zeitpunkt, also ich habe ja nichts verpasst. Es war ja der Start und nach 20 Sekunden kam direkt die rote Flagge. Deswegen, war das jetzt dann für mich auch, also das Nicht-Aufstehen, dann kein Problem.
Ein Grund für mich, warum ich auch diesmal wieder früh aufgestanden bin, das habt ihr jetzt letzte Woche nicht gehört, weil die Melbourne-Folge ja nicht online war, aber gerade nachdem ich letzte Woche für Melbourne um 5 Uhr aufgestanden bin, wo es sich so gelohnt hat, das Rennen live zu gucken, hatte ich diesmal ein bisschen FOMO und Angst, dass hinterher irgendwas Krasses passiert und ich es nicht live gesehen habe. Deswegen war es eigentlich fast gesetzt, dass ich früh aufstehe.
Also ich muss echt sagen, je älter ich werde, umso weniger Motivation habe ich, so früh aufzustehen. Weil ich denke mir, das Rennen wird auch nicht besser, wenn ich live zuschaue. Also von daher, ich habe das irgendwie zwischen Aufstehen und familiären Verpflichtungen irgendwie reingeschoben. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, gerade bei solchen Rennen mit einer Red Flag bin ich immer ganz froh, wenn ich es programmiert habe, weil ich mir dann die 10-fache Wiederholung von den Crashs, die zur Red Flag geführt haben, einfach skippen kann zum Neustart. Also von daher war das dann für mich ganz okay, dass ich das dann einfach vorspulen konnte und nicht in die zeitliche Bredouille kam, meinen Wochenendverpflichtungen nachzukommen.
Aber ich glaube, ich hatte es ja auch direkt in unsere Gruppe geschrieben. Patrick, der bei uns auch manchmal ja hier im Podcast ist, ist nämlich auch halbwegs früh aufgestanden. Ich glaube, er hat es um 10 Minuten verpasst. Und ich war direkt bin ich früh aufgestanden und direkt Red Flag. Jetzt muss ich erstmal eine halbe Stunde wach bleiben, ohne dass was passiert. Also in dem Fall hattet ihr es dann wirklich besser, wenn ihr es nachgeguckt habt.
Ich finde das aber mittlerweile auch irgendwie tatsächlich schöner. Also früher bin ich tatsächlich zu den Zeitpunkten aufgestanden, als die Rennen waren, weil du da noch nicht die Möglichkeit hattest, das irgendwie aufzunehmen oder im Nachhinein dann noch zu gucken. Und ich bin für diese Möglichkeit heute einfach sowas von dankbar, nicht mehr den Wecker stellen zu müssen, sondern wirklich dann zu sagen, so, ich stehe dann auf, wann ich das möchte und ich gucke es mir dann an. Und ich habe auch kein Problem mehr damit, dass ich es dann im Real Life gucke. Ich lasse mich dann auch nicht spoilern. Ist es dann, ich gucke dann auch nicht aufs Handy oder sowas, sondern ich gucke dann das Rennen erst und schaue dann erst nach. Es macht das Ganze viel angenehmer.
Das Einzige, was bei mir jetzt schon wieder das Problem war, dadurch, dass es so früh war, habe ich tatsächlich vergessen, beide Sessions in unserem Tippspiel zu tippen. Also, ja, ich werde jetzt haushoch verlieren. Ich glaube, das kann ich nicht mehr aufholen.
Das habe ich auch schon gesehen und mich gewundert.
Ja, ich denke dann irgendwie immer noch daran, so das Rennen tippen. Ich schiebe das immer ganz gern vor mir her, weil ich nie weiß, was ich tippen soll, außer natürlich Platz 1 ist eh immer Max. Aber alles, was dann darauf kommt, ist immer so ein bisschen schwierig einzuschätzen. Ja, deswegen schiebe ich das immer ganz gerne vor mir her. Und dann ist es zu spät und dann vergesse ich's. Ja. Und so bin ich dann leider mit 0 Punkten aus dem letzten Rennwochenende rausgekommen. Aber ihr werdet es bestimmt auch noch vergessen irgendwann und dann hole ich euch auf.
Ich glaube aber, dass ich, glaube ich, trotzdem noch die Schlechteste bin. Obwohl du zweimal nicht getippt hast, bin ich immer noch fünfter Platz.
Ich lasse dir einfach ja, die Möglichkeit, mich aufzuholen, deswegen.
So komme ich drumrum, so bin ich nicht Platz 1 und komme um das Grillen drumrum. Sonst haue ich nachher wieder irgendwas raus und dann funktioniert das doch wieder nicht.
Aber Mädels, lasst uns doch mal über das Rennen ein bisschen quatschen. Wir haben es ja gerade schon mal so ein bisschen angeschnitten. So sonderlich viel ist gar nicht passiert, ne? Also, ich weiß ja nicht, aber Suzuka war irgendwie immer so in meiner Top 5 der Lieblingsrennen, weil es eigentlich immer ein Garant für spannende Rennen war. Aber irgendwie ist das jetzt schon die zweite Saison, in der ich Suzuka eher langweilig fand. Ich weiß ja nicht, ob das nur mir so ging, aber ja, der allgemeine Thema in unserer Gruppe war ja auch eher so mehr Formel Gen als Formel 1. Also ich habe mir echt ein bisschen mehr erwartet von dem Wochenende, muss ich gestehen.
Ich muss sagen, dass für mich irgendwie Japan noch nie so super spannend war. Ich weiß, also vor allem, weil ich das Rennen vom letzten Jahr im Kopf habe, das fand ich, glaube ich, auch nicht so spannend. Da bin ich, glaube ich, auch währenddessen eingeschlafen. Deswegen hatte ich fast die Vermutung, ich bin schon mit meiner Bettdecke auf die Couch, weil ich schon wusste, okay, wenn es nicht so spannend wird, mache ich die Äuglein zu und gucke den Rest nach. Ja, also. Ich dachte am Anfang noch, als dann die Red Flag kam mit der Startkollision, da gehen wir ja wahrscheinlich gleich auch noch mal ein bisschen näher drauf ein, dachte ich so, ach, vielleicht könnte es ja doch ganz spannend werden. Irgendwie direkt am Anfang mal zwei Leute, die raus sind und so. Aber dann nach dem zweiten Start, gefühlt nach so 10 Runden, als Max dann wieder vorne wegfuhr, war dann auch schnell die Ernüchterung da und man dachte sich so, okay, nach Melbourne ist es wieder die Max-Show.
Ja, wobei das ja tatsächlich fast absehbar war, dadurch, dass Japan ja generell eine nicht gerade reifenschonende Strecke ist und dass ja die Paradedisziplin des Red Bull ist, mit den Reifen relativ schonend umzugehen, war es fast absehbar, dass die da mit einem Doppelsieg rausgehen. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, nee, ich bin nicht davon ausgegangen, dass wir wieder irgendeinen DNF bei Red Bull sehen werden. Also eigentlich war für mich schon klar, dass das mit einem Doppelsieg für die Österreicher ausgehen wird. Aber dahinter ist irgendwie für meinen Geschmack auch ein bisschen zu wenig passiert, wenn man sich anschaut, mit welchen Abständen die Top 5 oder nee, Top 6 war es ja, ins Ziel gerollt kam. Also da war ja wirklich keiner nah am anderen. Ich glaube, wirklich spannend wurde es dann ja erst ab Kampf um Platz 7. Da hat man dann ja wirklich mit Russell, Hamilton und Piastri relativ geringe Abstände, so nah am Rande des DRS-Fensters. Aber alles andere ist ja wirklich einfach so ein gemütliches ins Ziel fahren gewesen, hat man so das Gefühl bekommen.
Ich fand auch, die haben sich relativ schnell eingegroovt. Also dafür, dass es halt so eine Strecke ist, die reifenfressend sein soll und irgendwie die Teams dann auch nicht wirklich so gefühlt wussten, welche Reifen machen wir jetzt da drauf, welcher funktioniert, wie lange, sind sie doch relativ lange dann draußen geblieben. Zwei-Stopp-Strategie für die meisten, nur Leclerc mit einer Einstopp, die dann gepasst hat. Deswegen war halt so ganz schnell, jeder hat da irgendwo seinen Platz gefunden gehabt und ja, wie du sagst, dann die Abstände waren dann nachher auch relativ weit auseinander. Also jetzt nicht, wir sprechen jetzt nicht von 30 Sekunden oder so, aber es ist zumindest so, dass du nicht kurz davor bist, in ein DRS-Fenster reinzufahren, um denjenigen dann zu überholen. Waren ein paar Überholmanöver dabei, die wollen wir auch nicht schlecht reden oder so. Aber es war jetzt halt nicht so mega, dass du sagst so, da passiert was. Ich freue mich.
Über wen wollen wir denn zuerst lästern? Ricardo oder Ferrari?
Nee, mach Ricardo, weil er als erstes rausgeflogen ist.
Okay. Ja, die Kollision ganz am Anfang. Ricardo, was gibt's da zu sagen?
Aber fandet ihr, dass das Ricardos Schuld war? Ich sehe das nämlich nicht deutlich bei ihm.
Nein. Nein, das nicht. Also, es war ein stinknormaler Rennunfall. Man hat es ja auch in den mehrfachen Wiederholungen gesehen. Also, der Albon war ja im toten Winkel von Ricardo. Im Endeffekt, er konnte ihn nicht sehen. Und der Albon, ja, ob das sein Fehler war, der musste halt auch irgendwo hin. Und ja, es war einfach im falschen Moment, am falschen Ort. Und dann sind die beiden ineinander reingefallen. Also, ihm kann man die Schuld dafür gar nicht geben. Aber es entsteht so ein Bild über Ricardo, also mehrere DNFs und ja, auch zuvor im Qualifying hat er schon wieder gegen Tsunoda verloren. Ja, ich glaube, so hat man sich das bei Red Bull oder ich weiß nicht, ob sich das Red Bull so vorgestellt hat oder ob sich es einfach nur Christian Horner so nicht vorgestellt hat, weil so wie man ja die Gerüchte mitbekommt, ist es ja anscheinend so mehr oder weniger seine eigene alleinige Entscheidung gewesen, den Ricardo wieder ins Cockpit zu setzen. Also, ja, ich glaube, der Besen bleibt in der Ecke stehen, um den wir ja gewettet haben. Ich sehe den nicht mehr im Red Bull und ich glaube auch, dass die Saison mit Lawson im Cockpit zu Ende geht und nicht mit Ricardo.
Also ich gebe dir recht, wenn es darum geht, dass er nicht ins Red Bull Cockpit kommt. Dafür müsste er jetzt so einen Quantensprung in der Leistung machen. Aber dieses Wochenende würde ich ihn tatsächlich ein bisschen in Schutz nehmen. Ja, er war hinter Tsunoda. Er müsste eigentlich vor ihm sein. Aber es waren ja irgendwie, es war ja ganz knapp nur. Klar, dann auch noch 10 und 11 in der Quali. Und deswegen eher nicht im Q2, im Q3. Aber ja, und das im Rennen konnte er ja halt auch nichts für. Wer weiß, wie das Rennen gelaufen wäre, wenn er gefahren wäre. Ist natürlich einfach Pech für ihn, weil in seiner Situation muss er sich beweisen. Und auch wenn er für den Crash nichts konnte, konnte er sich jetzt nicht beweisen. Ich bin auch mal gespannt, so wie ich Red Bull kenne und so wie ich deswegen auch die Racing Bulls dann einschätze, sitzt ihm schon ordentlich die Pistole auf der Brust. Und so oft wie die Weltregie Lawson an diesem Wochenende, nachdem sie Ricardo gezeigt haben, eingeblendet hat, glaube ich, warten die auch nur noch darauf, dass Lawson endlich in dieses Auto gesetzt wird.
Man muss es ja einfach nur mal ganz nüchtern betrachten. Wo ist der Anspruch an ihn? Also der Anspruch ist ja von Red Bull, und das ist ja auch das Ziel, was sie ihm gesetzt haben, dass er besser sein muss als Tsunoda oder zumindest auf Augenhöhe. Das ist er nicht. Also er ist jetzt so einigermaßen mal an ihn rangekommen. Nur lass uns doch mal auf Tsunoda schauen. Wer ist Tsunoda? Ist der jetzt so ein super Fahrer, dass der jetzt wirklich die absolute Benchmark ist? Also man muss mal schauen, wo Ricardo herkommt. Der war ja irgendwann mal auf dem gleichen Level wie ein sehr junger, unerfahrener Verstappen. Es ist ja, kein Siegesgarant, aber zumindest ein Fahrer, der aufs Podium und auch mal ganz oben aufs Podium fahren kann. Also eigentlich sollte er von den Erwartungen her deutlich besser sein als Tsunoda. Ein Tsunoda, der von Gasly richtig bös gebeutelt wurde jedes Wochenende. Der hat ja überhaupt gar kein Land gesehen. Klar, Tsunoda war damals noch deutlich jünger und unerfahrener. Ich denke, dass der auch einfach einen Leistungssprung nach oben gemacht hat. Aber nicht so extrem. Vergleich mal die Leistung von Tsunoda aus dem letzten Jahr, aus der letzten Saison, zweite Hälfte, versus Liam Lawson als absoluter Rookie, der keine Erfahrung hat in der Formel 1, der keine Erfahrung mit diesem Auto im Rennen hat, der mit einem Formel 1 Fahrzeug noch nie eine komplette Renndistanz gefahren ist. Der hat den Tsunoda geschlagen. Also, man muss das Ganze mal ins Verhältnis setzen. Das schafft Ricardo nicht als erfahrener Formel 1-Pilot. Also wäre doch eigentlich Red Bull schrägstrich Racing Bulls nur gut damit beraten, ihn auszutauschen. Weil, wo wollen sie hin? Der Ricardo, der ist jetzt wie alt? Mitte 30, 35? Ich glaube, der wird 36 oder er wird 35. Auf jeden Fall, der hat seinen Zenit ja auch schon überschritten. Im Endeffekt schließt er einfach nur an die Leistung an, die er schon bei McLaren gezeigt hat, dass er irgendwo, ist jetzt super böse gesagt, aber entspricht meiner Meinung nach einfach der Realität. Der ist durch. Also, ich glaube, dass der psychisch irgendwo ein Problem hat, also nicht unbedingt psychisch, aber halt mental und vielleicht so ganz weit hergeholt, dass er einfach mit dieser neuen Fahrzeuggeneration, die wir seit der letzten Reglementänderung haben, einfach nicht klarkommt, weil die Fahrzeuge sind schon anders. Kann einfach sein, dass es absolut nicht zu seinem Fahrstil passt.
Ich finde auch, dass er so für sich selber so auch mal sagen sollte, so ist besser, ich gehe jetzt hier zurück, überlasse dem jungen Lawson mal das Feld. Red Bull oder Racing Bulls, die können ihn dann ausprobieren. Ich glaube auch, dass Lawson dann eine ähnliche Leistung zeigen würde wie ein Tsunoda. Ich finde, der hat sich schon gemacht über die letzte Zeit. Er ist klar, er ist ab und zu am Funk noch, dass er so ein bisschen ausrastet und so. Aber ich glaube, das machen die alle. Wir hören den Funk ja nicht kontinuierlich. Also Stroll gestern auch am Funk ausgerastet. Also das hat so jeder von denen drauf. Aber ich finde auch, Ricciardo ist in so einem Tal der Tränen und da kommt er einfach nicht mehr raus. Und ich glaube, ihm wird es tatsächlich halt gut tun, wenn er anderen Dingen nachgehen würde. Aber natürlich, klar, du hast dann auch immer den Vergleich, da ist ein Hamilton, da ist ein Alonso, die sind wesentlich älter als er, wo er wahrscheinlich denkt, so, ja, die schaffen das ja auch noch. Aber irgendwann ist auch mal gut. Und für ihn, ich finde, was er sich aufgebaut hat, macht er sich durch sein Bleiben und durch seine da hinten rumgurken und so dann halt auch kaputt, wie es dann leider bei einem Vettel in der letzten Saison auch der Fall war.
Meiner Meinung nach ist es ein Comeback, das so einfach nie hätte stattfinden sollen. Die hätten damals gleich den Lawson statt den Nyck de Vries reinsetzen sollen. Aber gut, im Nachhinein ist man immer schlauer. Mir tut es eigentlich auch für ihn leid. Klar, wir hetzen hier über seine Leistung und dass er eigentlich nicht mehr ins Cockpit gehört. Das ist wirklich böse. Er ist ja menschlich, glaube ich, echt ein cooler Typ. Kann man gar nichts sagen. Sympathisch, Sympathieträger. Aber er tut sich damit ja selbst keinen Gefallen, weil bis letztes Jahr hätte man noch sagen können, okay, er ist einfach nur mit McLaren nicht klargekommen und mit dem Team an sich vielleicht und mit dem Fahrzeug, weil sein Fahrstil vielleicht einfach um 180 Grad anders ist wie der von Lando Norris. Man hätte es noch irgendwie so ein bisschen auf die Schiene abfrühstücken können. Jetzt sitzt er aber im zweiten Auto und bringt keine Leistung. Und damit, Claudia, wie du sagst, macht er sich eigentlich alles kaputt, was er sich über die vielen Jahre aufgebaut hat, weil er wird jetzt eher belächelt, als dass man auf ihn herabschaut und sagt, ja, hey, komm, er ist einfach mit dem Team nicht klargekommen, weil jetzt hat er natürlich irgendwo bewiesen, dass es nicht nur im Team lag.
Ich finde aber, als er quasi neu in den Racing Bull gesetzt wurde letzte Saison, hatte er noch diese Körpersprache so, Chaka, ich pack das und ich habe auch Bock. Und jetzt so schon Anfang dieser Saison, finde ich zumindest, merkte man ihm immer mehr an, wie ihn das wieder mental halt belastet, so wie es damals auch bei McLaren war. Ich finde, damals bei McLaren hat man ja mega angemerkt, dass er unzufrieden war und mit dem ganzen Druck und der Kritik und so, dass ihn das halt beschäftigt hat. Aber auch mal jetzt ganz ehrlich für diese Saison gesehen, kein Fahrer wird doch hingehen und jetzt während der Saison sagen, ja, ich räume freiwillig meinen Platz. Also ich könnte mir vorstellen, dass er von selber schon sagt, zum Ende der Saison, ich gehe. Aber dass er das jetzt während der Saison macht, fände ich auch ein bisschen einen komischen Anspruch an ihn, dass er davon selber während der Saison sich selber rausnimmt.
Nein, das sagt ja keiner, dass er freiwillig zurücktritt. Aber wir kennen doch Red Bull, die tauschen einfach aus, wenn es passt.
Ja, aber weil ihr gerade meintet, er hätte quasi selber die Reißleine ziehen sollen, damit er seinen Ruf nicht beschädigt, sage ich mal. Aber
Ja,
das geht ja jetzt
nach
nicht mehr.
McLaren. Also er
Ach
hätte
so,
sich gar
darum,
nicht
okay.
wieder, ja, also im Endeffekt, er hätte sich gar nicht anbieten sollen, dieses Cockpit von De Vries zu übernehmen. Das meinte ich damit nicht, dass
Ah,
er jetzt
okay.
sagt so, ach ja, ich kann eh nicht mehr und ich gebe jetzt das Cockpit frei, um Gottes Willen. Nee, nee, das meine ich nicht, sondern, also ich gehe auch davon aus, dass Claudia das genauso gemeint hat, dass er sich dieses Comeback besser hätte sparen sollen,
Ah,
weil
okay, dann.
er damit, ja, sich seinen Ruf ein bisschen kaputt macht.
Dann habe ich euch falsch verstanden und da stimme ich euch zu.
Gut, dass wir drüber gesprochen
Ja.
haben. Nicht, dass die Zuhörer auch denken, dass wir etwas verrückt sind und davon ausgehen, dass es irgendeinen Formel-1-Fahrer gibt, der freiwillig sein Cockpit hergibt. Nein. Das Einzige, was mich vielleicht irgendwo davon abhält, zu sagen, okay, die tauschen denn wirklich aus. Ich vermute natürlich, dass die Ablöse für einen Ricciardo deutlich höher ist als die für einen Nyck de Vries. und dass Red Bull ihn vielleicht deshalb noch bis zum Ende der Saison fahren lässt. Aber ich denke, spätestens nächstes Jahr ist er raus.
Glaubt ihr nicht, dass die dem nach letzter Saison, wo auch schon das mit der Verletzung war und so, jetzt für die Saison auch nur einen Vertrag gegeben habt, wo so eine Klausel drin steht? Ich bin mir fast sicher, dass die Ablösesumme da gar nicht so krass ist, ehrlich gesagt.
Stimmt, der hatte ja in 23 nur einen Vertrag bis Ende der laufenden Saison bekommen, richtig? Und dann wurde er verlängert.
Genau.
Oh, aber ob es da wirklich Ausstiegsklauseln für einen Jahresvertrag gibt, weil er hat ja auch nur wieder einen Jahresvertrag. Ja, gut, aber es kann schon möglich sein, dass sie im Hinblick auf den Lawson sich da vielleicht wirklich ein bisschen absichern wollten, damit Red Bull nicht Gefahr läuft, in die gleiche Scheiße zu treten wie Alpine mit Piastri.
Ja, und andere würden jetzt vielleicht sagen, ja, aber ein Ricciardo würde sowas doch niemals unterschreiben, wenn da so eine Klausel drin steht. Doch, der ist ja ein bisschen, also hart gesagt, verzweifelt. Der nimmt ja den Vertrag, den er kriegt. Deswegen, also ich bin mir fast sicher, dass das irgendwie geregelt ist in seinem Vertrag, dass diese Option besteht, weil er ja auch letzte Saison schon nicht der Überflieger war, jetzt mal von seiner Verletzung abgesehen. Und dass ja zum Ende des Jahres auch Diskussion war, ob er oder Lawson den Vertrag kriegt. Aber man weiß es natürlich nicht, ist nur Spekulation.
Ja, gut, möglich. Und wie du ja auch sagst, er ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die heißeste Nummer, die jedes Team unbedingt haben will. Ich gehe auch davon aus, dass er nicht mehr die Gage bekommt, die er noch bei Renault oder McLaren dann bekommen hat. Stimmt schon. Vielleicht haben sie auch gesagt, hey, wir geben dir eine halbe Million für die ganze Saison und ihm ist es dann vielleicht auch lieber zu fahren, statt einfach nur Markenbotschafter zu sein und neben irgendjemandem in der Box zu stehen. Hast schon recht, ja.
Mal ganz ehrlich,
Vielleicht
das
ist da
Geld
wirklich.
braucht der ja auch nicht mehr, oder? Also mit seiner eigenen Klamottenmarke und so noch. Also der will sich ja mehr, ist ja mehr so ein Ego-Ding, das er fahren will.
Und die Sachen sind sauteuer. So am Rande angemerkt. Ja, also ich gehe auch davon aus, wenn es das mit den Racing Bulls gewesen ist, dass er auch ja, kein Kandidat mehr für die anderen Teams ist. Also jetzt im Hinblick auch auf die Silly Season, da gibt es dann doch andere Personalien, die attraktiver sind für andere Teams. Also ich sehe ihn nach wie vor, und das habe ich auch damals schon gesagt, als er noch in diesem traurigen Arbeitsverhältnis bei McLaren gewesen ist, dass ihm NASCAR, glaube ich, ganz gut stehen würde oder Indy, also irgendwas, was da drüben über dem Atlantik stattfindet. Das ist meiner Meinung nach eher so sein Ding.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wo wir gerade schon von Geld und so sprechen, wir haben jetzt ziemlich lange auf Ricardo rumgehackt. Was glaubt ihr, wie traurig sind die Leute bei Williams, die auf die Finanzen und das Budget diese Saison gucken? Jetzt schon wieder ein Auto, was Schrott gefahren wurde. Es läuft ja nicht so top bei denen.
Boah, das genau so was Ähnliches habe ich mir auch schon gedacht. Das, ja, das reißt, glaube ich, eine ziemliche Budgetlücke da bei diesem Team rein. Die sind ja finanziell, glaube ich, eh nicht so super aufgestellt, verglichen zu anderen Teams. Aber ich glaube, bei denen muss demnächst auch irgendwas passieren. Also klar, Albon darf man da diesmal nicht rausnehmen. Der hat jetzt auch in den letzten zwei Rennwochenenden ganz schön viel Schrott produziert. Ja, ein Schrottproduzenten, das kann man vielleicht noch irgendwo kompensieren, aber wenn jetzt schon zwei Schrottproduzenten dazukommen, dann wird das echt ganz schön teuer für Williams.
Ja, und wie die den Schrott produziert haben, ne? Also Albon haut das Auto in Australien raus, dann wird da ganz klar gesagt, so, Albon ist unser Nummer-1-Fahrer, Sargeant, du trittst erst gar nicht erst an. Dann kommen sie nach Suzuka, da wird oder da darf Albon dann das neuere Chassis von Sargeant weiterfahren, während Sargeant das kaputte und reparierte Chassis von Albon bekommt und damit dann an den Start geht und das dann auch wiederum crasht. Also das ist ja bei denen ja schon sehr komisch. Und dann hat Albon durch den Unfall mit Ricciardo dann auch das neuere Chassis wieder gecrasht. Ich weiß gar nicht, mit welchem Chassis die in China, also Flickenteppich, wenn die nach China kommen.
Ich glaube, die können froh sein, dass da jetzt noch quasi eine Woche ja Pause zwischen ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, weil die müssen ja auch die ganzen Ersatzteile erstmal produzieren. Also, die haben jetzt dieses Wochenende beide Autos in der Wand gehabt und beide Autos müssen repariert werden oder mussten repariert werden. Und wie Claudia gerade schon meinte, ja, letztens Rennen auch schon. Also, ich weiß nicht, wie die das packen wollen. Also, ich bin schon eigentlich verwundert, dass noch nichts getauscht werden musste, was eine Gridstrafe mit sich zog. Also irgendwelche Motorensachen oder irgendwie so ein Kram.
Stimmt, da haben sie bis jetzt echt Glück gehabt, dass da kein neuer Motor irgendwo dann mal gezogen wurde oder irgendeine Gearbox oder sowas, dass das alles das dann tatsächlich doch überlebt hat.
Ja, also irgendwie noch Glück im Unglück, aber
Ja.
bringt natürlich nichts, wenn kontinuierlich alle anderen Sachen kaputt gehen. Ist unterm Strich dann auch nicht unbedingt besser. Aber wo wir gerade schon über Ricardo gesprochen haben mit gefährdeter Sitz, Sargent natürlich auch wieder. Also, wenn man es in den Worten von Ralf Schumacher sagt, der Junge ist überfordert. Also, jetzt im FP1 schon wieder das Auto wegzuschmeißen. Was glaubt ihr, ist das auch eher so ein mentales Ding bei ihm oder ist es ihm so ähnlich wie bei Mazepin früher, dass es einfach ihn wirklich überfordert und er es einfach nicht kann, böse gesagt?
Ich glaube, dass die Formel 1 für ihn ein Stück zu groß ist. Fahren kann der schon, aber ich glaube langfristig nicht in einem Formel 1-Auto.
Würde ich mich anschließen. Ja.
Ja, wenn man das jetzt über die zwei Saisons halt dann mal guckt, letztes Jahr und dieses Jahr, also es ist schon auffällig oft dann. Und wenn du dann nur crashst, du musst ja mental aus diesem Loch ja irgendwann auch mal wieder rauskommen. Und ich glaube, da steckt er halt einfach drinne. Vor allem hat er ja quasi die komplette Breitseite in Australien halt wieder gekriegt, wo er noch nicht mal fahren durfte, obwohl er da an dem Wochenende ja wirklich mal keinen Fehler gemacht hat. Da ist ihm so quasi ja der Boden unter den Füßen weggerissen worden, um das einfach mal so auszudrücken. Und wenn du dann wieder einen Anknacks hast und halt weißt, okay, ich bin hier sowieso die Nummer zwei, ich kann eigentlich machen, was ich will, weiß ich nicht, ob du dann dich auch darauf so konzentrieren kannst und frei fahren kannst, wenn du das immer wieder im Hinterkopf hast. Und vielleicht ist es bei Ricciardo dann auch genau das Gleiche, dass bei ihm der Hinterkopf dann halt arbeitet, dass er sich sagt, so, boah, ey, der Yuki, der kann eigentlich nicht schneller sein als ich. Ich muss doch eigentlich vorne sein. Und wenn du diese Gedankenspiele dann hast an so einem Wochenende, dir passieren die Fehler, glaube ich. Also, das sind ja auch alles nur Menschen.
Was haltet ihr von dem Gerücht, dass Sargent angeblich einen Vertrag hat, der nur von Rennen zu Rennen geht?
Das ist Quatsch.
Das hat Ralf Schumacher tatsächlich im ersten freien Training, als er gecrashed hat, auch angesprochen, dass das Gerücht wohl rumgeht, dass Sargent einen Vertrag hat, der jetzt hart gesagt von Rennen zu Rennen, aber auf jeden Fall auch irgendwie mit einer Deadline drin ist.
Ach komm, dann hätte doch Mercedes schon längst den Antonelli ausprobiert.
Aber haben die so viel Macht, dass die bei Williams einfach schnell einen
Der
switchen
Toto
können?
ruft den James an, da sagt er, James, Toto hier, mach den
Ganz kurz,
raus.
den Antonelli können die nicht ausprobieren, weil der Antonelli keine Superlizenz hat und minderjährig ist und dann darf er keine Formel 1 fahren.
Guter Punkt.
Okay. Ich habe gedacht, er hätte genug Punkte, dass er da rein darf, deswegen.
Ich glaube nicht, weil der ist ja, ist der nicht direkt von der Formel 4 in die Formel 2? Also da kannst du noch gar keine Superlizenz haben. Geht nicht.
Okay,
Und
da haben sie den Riegel vorgeschoben damals, weil Max so jung war.
ja, das geht nicht. Also Superlizenz jetzt mal hin oder her. Er darf einfach aufgrund des Alters nicht. Und es gäbe wahrscheinlich noch andere Optionen. Also das ist ja absoluter Käse. Und ich finde, es passt einfach nicht zu Williams, irgendwelche Fahrer innerhalb der Saison auszutauschen. Das haben die noch nicht gemacht. Und meiner Meinung nach ist der James Vowles auch einfach zu menschlich. Und er hätte ihn ja eigentlich auch schon Ende letzter Saison austauschen können. Er hat ihm jetzt noch eine weitere Saison, ja, Gnadenschonfrist gegeben, sich zu beweisen. Und jetzt mal ein bisschen, um jetzt mal ein bisschen fair zu bleiben, die Saison hat erst begonnen. Vielleicht lassen wir ihm noch ein paar Rennen. Wenn er jetzt wirklich drei, vier Rennen weiter in der Zukunft in jedem Rennen wieder Schrott produziert hat und sein Team wieder Nachtschichten schieben musste wegen ihm. Okay, aber warten wir es einfach mal ab. Ich glaube da eher nicht so dran, dass ein etwas humaneres Team als jetzt das Red Bull oder Ferrari ist, wobei Ferrari auch unter dem Jahr keine Fahrer austauscht, aber das ist für mich so ein Red Bull-Ding. glaube ich nicht dran, dass die denn bis zum Saisonende irgendwie austauschen, vor allem gegen wen dann auch.
Ja, das finde ich halt auch das Thema, wie du meintest. Sie hätten ihn ja Ende letzter Saison auch schon kicken können. Warum sollten sie ihm dann jetzt einen Vertrag geben, der von Rennen zu Rennen oder irgendwie sowas geht, wenn sie dann auch noch gar keine richtige Alternative haben? Also, da stimme ich dir zu. Also, für mich macht das auch nicht Sinn. Ich wollte es nur mal angesprochen haben, weil ich das jetzt schon ein, zwei Mal irgendwo gehört habe, das Gerücht. Dachte, vielleicht wisst ihr da noch mehr zu.
Nein, ich höre das jetzt tatsächlich von dir auch zum ersten Mal. Das ist mir aber ein bisschen zu abstrus, das Gerücht. Kann ich mir, wie gesagt, nicht vorstellen. Hätten sie jetzt jemanden in der Pipeline und wären in der bequemen Situation, wie es zum Beispiel Red Bull, dass da wirklich jemand wie ein Lawson, ja, in der Hinterhand ist, dann könnte man vielleicht darüber spekulieren. Aber da ist gerade einfach niemand. Also, da ist ja für mich noch die realistischste Option. Und das ist schon mega unrealistisch, weil er irgendwo verfügbar ist, aber im Endeffekt genauso eine Option auf viel Schrott ist. Das wäre dann Mick, den auszutauschen. Aber auf den ersten Blick ist das dann auch nur vom Regen in die Traufe.
Nee, dann bin ich aber auch eher dabei, dass Sargent halt dann das Vertrauen halt auch wieder kriegt und dass er sich wieder fängt. Weil er hat sich ja Ende letzten Jahres, war er ja gar nicht mal so schlecht unterwegs. Da hat er ja gut ausklingen lassen. Da hast du gedacht, okay, jetzt, da kommt er jetzt aus seinem Loch dann wieder raus. Ja, deswegen, also ich gebe euch recht, ich wüsste auch nicht, gegen wen ich ihn austauschen würde.
Austauschen ist doch ein ganz gutes Stichwort, um eine gute Überleitung zu Ferrari zu schaffen. Glaubt ihr, Ferrari hat sich eventuell für den falschen Fahrer entschieden mit der Verlängerung des Vertrags?
Naja,
Ja.
sie haben sich halt zu Leclerc, ja, also das ist deren Fahrer. Die haben sich vor Jahren zu dem, oder die stehen zu dem, auch dieses langjährige, den langjährigen Vertrag, das ist deren Wunderkind. Aber für mich ist diese Wunderkerze halt schon abgebrannt. Und von dem so Gedanken her hätte, also würde ich auch sagen, es ist der falsche Fahrer, der geht.
Unterschreibe ich direkt genauso. Weil irgendwann muss Ferrari ja auch mal aufwachen und sehen, dass Leclerc nicht mehr oder dass er generell nicht das Wunderkind ist, wovon man anfangs ausgegangen ist.
Ich finde halt, also ich freue mich für Sainz mega, dass es bei ihm so gut läuft momentan. Ist ja auch, falls er wirklich noch keinen Vertrag für die nächste Saison hat, eine super Werbung, die er da für sich selber macht. Und Leclerc, ja, also, dass der jetzt auf P4 gelandet ist, war ja irgendwie gefühlt auch wieder mehr Glück als Verstand, weil sie ihn ja nur auf dem einen Stopp gelassen haben, sonst wäre er auch wesentlich weiter hinten gelandet. Ich frage mich, was da im Moment bei dem los ist, weil irgendwie Sainz hat ihn ja doch schon gut in der Hand. Ob er jetzt dadurch, dass Sainz stärker ist, so am Struggeln ist und unter Druck ist, dass das auch so ein mentales Ding bei ihm ist, dass er deswegen dahinter landet, weil eigentlich, auch wenn er nicht das super Wunderkind ist, da stimme ich euch zu, aber der ist ja kein schlechter Fahrer. Also das, was Sainz da macht, müsste Leclerc eigentlich auch hinbekommen, wenn man mal ehrlich ist.
Aber ist er eigentlich gerade überhaupt am Struggeln oder ist jetzt die Situation einfach nur die, dass Sainz mega dazugewonnen hat mit seiner ganzen, wie drücke ich das jetzt am besten aus, seiner ganzen Attitude und seinem fahrerischen Können? Also ich finde, der hat einen brutalen Sprung gemacht und eine riesige Lernkurve hingelegt, obwohl er doch schon einige Jahre in der Formel 1 ist. Und diese Sainz-typischen Fehler, die er sonst immer gemacht hat, die macht er irgendwie nicht mehr. Also in meinen Augen ist er echt sehr gereift und typisch Sainz gibt es einfach nicht mehr. Ich weiß noch, dass wir Anfang letztes Jahr, da hatten wir ja auch schon so unser Tippspiel, immer irgendwie die Sainz-Konstante mit einkalkuliert haben, dass er wieder irgendeinen Mist baut, irgendjemandem reinfährt, irgendwo selbst sich aus dem Rennen nimmt und das macht er nicht mehr. Also schnell kann er. Und jetzt ist er schnell, ohne Fehler zu machen. Aber ja, Leclerc ist irgendwie nicht auf Augenhöhe. Ich finde, er ist langsamer. Und irgendwo muss es jetzt auch mal aufhören, dass seine ganze Fangemeinde ständig nach Ausreden sucht, weil du hörst ja wirklich so oft, und in meinen Augen gibt es keinen Fahrer, der mehr in Schutz genommen wird als er. Ja, weil er ein sympathischer Kerl ist und alle mögen ihn, aber du kannst nicht zu 90% immer sagen, ja, er hat jetzt mal wieder Pech gehabt. Er hatte Pech mit der Strategie, er hatte Pech mit der Abstimmung vom Auto. Es ist jetzt einfach irgendwo mal rum. Man muss jetzt mal wirklich ganz nüchtern betrachten, wo steht er und wo steht sein Teamkollege. Die Rennen, also jetzt gerade dieses Rennen, er hat kein Pech gehabt, er war einfach nicht gut genug und er hat es ja selbst am Funk gesagt, er ist nicht schnell genug, mehr geht einfach nicht. Schaust du dir den Sainz an, der kriegt es aber komischerweise auch hin. Also Rebecca, ich bin da völlig bei dir. Leclerc ist ja das Wunderkind, das Talent, und eigentlich müsste er jemanden wie ein Sainz, der jetzt in meinen Augen kein Überflieger ist. Also es gibt Fahrer mit mehr Qualität, als er sie hat. Und er müsste den eigentlich locker in die Tasche stecken, aber das tut er gerade einfach nicht. Und man hat ja dann doch irgendwo das Statement von Ferrari gesehen, dass sie haben fahren lassen und nicht gesagt haben, hey, nee, Leclerc, du bleibst jetzt vorne und Sainz, du bleibst dahinter. Das haben sie ja nicht gemacht. Sie haben ihm ja die Erlaubnis gegeben, ihn zu überholen. Und er ist ja da auch relativ schnell vorbeigekommen. Und zack, war er dann irgendwie, ich glaube, 7 Sekunden vor Leclerc. Und meiner Meinung nach ist Leclerc auch nur so weit vorgespült worden, weil er diesmal Glück und nicht Pech mit seiner Strategie hatte. Also bei ihm war die Strategie meiner Meinung nach dieses Mal so gut gewählt, dass er wirklich von diesem schlechten Startplatz relativ weit nach vorne gespült wurde.
Ich gebe dir recht, was Sainz angeht. Der wirkt einfach wesentlich souveräner, als es letzte Saison noch getan hat. Und ich habe das Gefühl, der Junge fährt einfach wesentlich befreiter jetzt, wo er quasi weiß, seine Zeit bei Ferrari ist eh um. Letztes Jahr ist er ja auch noch irgendwie um seinen Platz bei Ferrari in gewisser Weise gefahren und um die Vertragsverlängerung. Und jetzt ist das Thema ja schon durch. Und ich habe das Gefühl, das hat bei ihm so ein bisschen auch eine Blockade und Stress gelöst, wodurch diese ganzen Flüchtigkeitsfehler ihm einfach nicht passieren und er halt, ja, wie gesagt, souveräner unterwegs ist. Und bei einem Leclerc habe ich eher das Gefühl, es ist genau andersrum. Jetzt, wo er weiß, nächste Saison kommt Hamilton und gegen Sainz, der jetzt weggeht, müsste er ja eigentlich besser sein. Das weiß er ja natürlich auch. Und dass ihn das quasi genau andersrum eher stresst und dazu führt, dass er nicht so schnell unterwegs ist. Also ich finde es auch ganz schwierig und ich würde sehr gerne mal Mäuschen bei Ferrari spielen. Ob es da schon irgendwo mal Gespräche gab, so nach dem Motto, shit, ich glaube, wir haben da irgendwie bei unseren Verträgen ein bisschen was vermurkst.
Ja, aber Verträge sind ja auch nur Papier. Was ist denn einfach nur mal gesponnen, wenn Leclerc auch eine Flucht ergreifen sollte? Wo könntet ihr ihn euch vorstellen von den freien Cockpits? Wenn er jetzt sagt, oh, da kommt nächstes Jahr der Hamilton, eigentlich habe ich keine Angst davor, mich ihm zu stellen und gegen ihn zu fahren. Wir wissen, dass dann Leclerc erstmal den Vorteil haben wird, weil Hamilton muss sich erstmal an alle Abläufe gewöhnen und an das Auto und steckt ja keiner von uns jetzt drin. Aber wo würdet ihr Leclerc sehen, wenn er sagen sollte, ich flüchte, also flüchte in Anführungszeichen?
Ich glaube, Haas hat nächste Saison 2 Cockpits frei.
Ja, sehr schön.
Nee, jetzt ernsthaft. Also, er wird natürlich nicht zu Haas gehen, um Gottes Willen. Und er wird ja auch mit Ferrari weitermachen. Ich glaube nicht, dass sie ihr Bekenntnis zu ihm so schnell wieder umdrehen. Das glaube ich nicht. Aber ich habe keine Ahnung. Also, ich würde den gerade aktuell irgendwie nirgendwo sehen, außer bei Ferrari.
Für mich ist das gleiche Thema wie bei Ricardo, der quasi seinen eigenen Untergang nicht stoppt. Leclerc würde niemals bei Ferrari von selber weggehen, wenn die ihn nicht kicken. Also egal, wie blöd es läuft und wie sehr es vielleicht seinem, blöd gesagt, Ruf schadet oder so, der geht da erst weg, wenn die den nicht mehr haben wollen. Oder wenn, keine Ahnung, Red
das
Bull...
Das war nicht unsere Intention dahinter. Wir gehen, glaube ich, generell immer davon aus, dass die Teams keinen Bock mehr auf den Fahrer haben. Nicht, dass er freiwillig
kommt. Nee, dass Leclerc halt sagt, ich mache meinen Vertrag nicht mehr. Also ich gehe freiwillig.
Ach so, nee, dann glaube ich da auch nicht dran. Nee, der wird nicht freiwillig gehen, weil im Endeffekt, wo sollte er hin? Red Bull, zweite Geige neben Max Verstappen, glaube ich nicht dran. Außerdem, der ist einfach, glaube ich, viel zu sensibel, um in diesem ganzen Red Bull-Kosmos zu überleben. Und Mercedes Ja, die sind ja noch hinter McLaren auf einem Level wie Aston Martin.
Kann ja mit
Der
Sainz
ist.
zu Audi gehen.
Nee, also ich sehe den auch nirgends anders als bei Ferrari. Nee, freiwilligen Abgang wird er nicht machen.
Nee, wenn ich Leclerc sehe, wenn ich ein Bild von Leclerc sehe, ist er für mich der Ferrari. Das ist, wie Schumi damals Ferrari war, ist Leclerc auch ein, ist total Ferrari. Also ich kann mir den auch wirklich nirgendwo anders vorstellen.
Also den Vergleich jetzt, Claudia, bitte. Das
Ja.
tut mir im Herzen weh, das kannst du nicht machen. Nein, nein, nein. Nee, also ihn auf ein Level mit der Verbundenheit, die Ferrari und Michael Schumacher hatten. Nee, nee, damit zerreißt du jetzt mein Fanherz. Das geht nicht, das akzeptiere ich nicht.
Ja,
Nein, aber
tut
ja,
mir
ich
leid.
weiß ja, was du sagen willst. Also. Ich sehe den einfach bei keinem anderen Team und ich wüsste auch nicht, wo er danach, falls Ferrari wirklich irgendwann mal keinen Bock mehr auf ihn hätte, wo er dann hin sollte. Also, ja, aber sag niemals nie. Wir sind auch nicht davon ausgegangen, dass Lewis Hamilton irgendwann mal in Rot in Erscheinung treten wird und es passiert jetzt doch. Also, wer weiß, ich freue mich. Also, tatsächlich, ich freue mich so viel mehr auf die Silly Season als auf die komplette Saison, weil es wird einfach wieder eine Max-Dominanz geben. Der wird wieder mit seinem Traktor durch das Feld pflügen und eine Siegesserie par excellence hinlegen. Aber auf die City Season, da freue ich mich drauf.
Da schließe ich mich an, das wird auf jeden Fall mehr als spannend. Also die Sommerpause kann diesmal gerne kommen, ja.
So lange will ich aber nicht mehr warten, bis hier jetzt die ersten Steine ins Rollen gebracht werden. Also ich hoffe ja wirklich, dass sich da jetzt schon mal demnächst ein bisschen was tut.
Ich vermute, das wird noch ein bisschen dauern, gerade weil das so ein Riesentobabo wird. Also ich glaube nicht vor der Sommerpause an irgendwelche großen Announcements.
Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz so sicher. Also noch so vor 2, 3 Wochen hätte ich dir da auch recht gegeben, dass vermutlich vor der Sommerpause nichts groß verkündet wird und auch nichts in trockenen Tüchern sein wird. Aber ich finde, die Leistung, die Sainz jetzt aktuell an den Tag legt, damit macht er sich extrem interessant für andere Teams. Und da er ja augenscheinlich aktuell noch keine Richtung wirklich eingeschlagen hat, könnte ich mir vorstellen, dass jetzt jedes Team, weil ja auch so viele Cockpits frei verfügbar sind, ich glaube, in fast jedem wird ein Platz frei. Glaubt ihr nicht auch, dass er einer der heißesten Kandidaten sein wird und sich fast jedes Team ihn gerne schnappen möchte? Und aufgrund dessen, dass er wirklich so eine heiße Personalie ist, nicht doch relativ schnell was verkündet wird?
Mein Bauchgefühl sagt mir, dass das mit Sauber bzw. Audi eigentlich schon gegessen ist, die Sache. Also, dass der da schon irgendeinen Vorvertrag zumindest unterschrieben hat und da schon was Krasses passieren müsste, dass er doch woanders hingeht. Aber
Also,
so ein Gefühl.
ich glaube da nicht dran, weil er fährt jetzt im zweitbesten Auto im Feld und die guten Leistungen, die er zeigt, damit bewirbt er sich auch bei Teams, die mehr können. Wo steht denn Sauber gerade? Wer will denn da wirklich freiwillig momentan hin? Ich meine, klar, es wird Audi. Aber bis die da sind, bis die mal richtig angefangen haben, vergleich das mal mit Mercedes. Die haben auch ein paar Jahre gebraucht, bis die an den Punkt gekommen sind, dass die durchs Feld pflügen und gewinnen und auch Weltmeisterschaften für sich entscheiden konnten. Das wird bei Sauber mindestens genauso lang dauern. Und bis dahin ist Sainz vielleicht auch schon, der ist ja jetzt auch schon Ende 20, der wird ja bald 30. Und hat er noch so lange Zeit? Für mich ist momentan das heißeste Cockpit die Nachfolge von Checo Perez. Und da sehe ich ihn momentan noch am meisten, am ehesten. Ich meine, er kommt aus dem Red Bull-Kosmos. Ich würde ihn mental jetzt auch so einschätzen, dass er geerdet genug ist, um mit diesen Spielchen, die da oft im Hintergrund getrieben werden, und diese Stimmung, die da vorherrscht, dass er damit gut klarkommt, weil, wie gesagt, er kommt aus der Red Bull-Schule. Und warum sollte er nicht der Nachfolger werden? Also für mich ist das Red Bull-Cockpit momentan das heißeste für ein Sainz.
Aber warum sollten sie Perez rauskicken? Also im Moment, sorry, aber er macht seinen Job. Er ist immer hinter Max, fast immer, wenn es da irgendwie was zu holen gibt. Ich sehe im Moment keinen Grund, warum, wenn nicht Perez von selber sagt, ich gehe nach der Saison, warum Red Bull hingehen sollte und Perez rauskicken sollte und sich dafür irgendjemand reinholt, wo sie nicht wissen, wie er performt und ob es passt. Also im Moment muss ich Perez ausnahmsweise mal in Schutz nehmen. Der macht genau das, was er soll.
Ja, ich gebe dir recht, dass Perez momentan einen guten Job macht. Seit 3 Rennen oder so. Wobei, nee, in Melbourne war er ja auch nicht so an dem Punkt, an dem er eigentlich sein sollte mit dem besten Auto. Aber macht es nicht Sinn für Red Bull, sich schon mal ein bisschen weiter in die Zukunft zu orientieren? Der Checo ist mittlerweile auch fast Mitte 30. Es ist ein Familienmensch. Der hat, ich weiß gar nicht, wie viele Kinder der mittlerweile hat. Ich glaube auch, dass sein eigener Antrieb vielleicht der ist, nicht mehr ganz so lang weiterzumachen mit der Formel 1. Und Sainz ist einige Jahre jünger. Der hat keine Familie, keine Kinder. Vielleicht möchte Red Bull auch einfach ein bisschen langfristiger planen. Und wenn so jemand auf dem Markt ist, und so unbekannt ist er ja nicht, weil wie gesagt, Red Bull hat ihn ja herangezogen. Die kennen ihn ziemlich gut und ganz genau. Er hat mit sehr, sehr vielen aus dem Red Bull-Team schon zusammengearbeitet. Deswegen ist er für mich jetzt eigentlich kein unbeschriebenes Blatt bei Red Bull und ist einschätzbar für dieses Team. Für mich wäre es einfach irgendwo eine Investition in die Zukunft, weil wer würde denn dann Nachfolger von Perez werden, wenn er jetzt vielleicht in 2, 3 Jahren sagt, so hey, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich will jetzt in Rente gehen, was in dem Alter ja dann auch okay ist. Er ist ja nicht der Erste, der das dann sagen würde. Wen würde Red Bull dann nehmen? Die haben in ihrer Talentschmiede momentan eigentlich niemanden, der sich da wirklich aufdrängt.
Lawson?
Ja, aber das ist das nicht noch zu weit entfernt? Ja, aber...
Also in meinem Kopf...
Nee, ich glaube weiter an Sainz. Also ich glaube da wirklich dran.
In meinem Kopf ist aber genau das, was du meintest, Sainz ist auch nicht mehr so. Also der ist jetzt nicht alt, aber jetzt auch kein Jungspund, würde ich ihn jetzt mal nennen. Und wenn Perez noch funktioniert, die nächsten, sagen wir mal bis zur Regeländerung 26, wenn sie Lawson wirklich für Ricardo in den Racing Bull setzen und der sich da gut schlägt, dann könnten sie Perez jetzt noch bis 26 in dem Auto lassen, noch ihre Titel da mitnehmen, weil sie eh vorne wegfahren. Und wenn dann das neue Reglement kommt, quasi den alten Perez gegen den Jungspund Lawson auswechseln. Das wäre jetzt so mein Szenario, wie sich Red Bull das vielleicht denken könnte. Aber ist natürlich Spekulation. Aber das würde für mich schon Sinn machen.
Aber man muss auch ganz klar bedenken, schau dir mal die letzten Jahre an. Also nur weil Perez jetzt mal vielleicht einen guten Saisonauftakt hatte, den hatte er übrigens schon häufiger, und danach wieder im Sumpf verschwunden ist, meint ihr nicht auch, dass da vielleicht mittlerweile so ein bisschen das, ich nenne es mal Vertrauensverhältnis, auch ein bisschen flöten gegangen ist, weil Perez jetzt in den letzten Jahren einfach gezeigt hat, dass er nicht in der Lage ist, konstant gute Leistungen zu bringen. Der hat manchmal Wochenenden, da performt er richtig, richtig gut, und dann sind wieder Wochenenden dabei, wie jetzt zum Beispiel in Melbourne, Max fliegt raus, da müsste er eigentlich gesetzt das Rennen gewinnen. Er schafft es aber nicht. Also ja, ich weiß nicht, ob Red Bull, und die treffen manchmal ein bisschen komische Entscheidungen, das wissen wir ja, wirklich so dahinter sind, ihn einfach weiter zu beschäftigen. Also ich glaube tatsächlich, dass der schon ein bisschen zu viel verbrannte Erde in dem Team zurückgelassen hat. Und deswegen kann Red Bull eigentlich nicht wegschauen, wenn ihr Zögling Carlos Sainz auf dem Markt ist. Das ist zumindest meine Einschätzung des Ganzen. Aber es ist ja rein spekulativ und mein eigenes persönliches Bauchgefühl. Wie es letztendlich wirklich kommen wird, werden wir hoffentlich bald sehen.
Wir schließen auf jeden Fall keine Besenwetten ab.
Nein, meine Besenwette, die habe ich mit Ricardo, und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Besen verschont bleibt.
Das ist heute so eine Glaskugelfolge. Ich finde es aber gut, dass man halt einfach mal so unter der Saison einfach mal ein paar Stühle verschiebt, mal ein bisschen was überlegt. Vor allem, wenn das Rennen jetzt auch nicht wirklich halt viel hergegeben hat. Die Jungs von McLaren waren da, fand ich cool. Norris im Quali auf 3. Hätte mir natürlich halt gewünscht, dass er dann da auch abschließt. Aber gut, klar, ne, dann ist der 2-Stopp wieder gegen den 1-Stopp, und Sainz ist ja am Ende sowieso geflogen mit den Reifen. Da hatte der dann auch überhaupt gar keine Chance. Aber 5 finde ich jetzt dann, also 5 und 8 sind doch, kann man doch mit zufrieden sein. Also Rebecca, du als Fan, McLaren, durch und durch.
Ja, man wünscht sich immer mehr, ne? So ist es nicht. Aber sie sind im Moment quasi die solide Nummer 3 hinter Ferrari. Für mich zumindest. Also ich finde, Mercedes ist schon schlechter unterwegs overall. ja, dieses Wochenende war einfach nicht mehr drin. Pastry hätte sich vielleicht noch ein Plätzchen weiter vorne einfinden können, also sich nicht noch von Russell schnappen lassen am Ende. Aber ja, ich glaube, für die Zeiten, die die auf den Reifen da hatten, ist das schon vollkommen okay. Haben beide Punkte geholt, keiner ist rausgeflogen. Ich glaube, mehr braucht man dazu zu nicht zu sagen. Ich bin zufrieden, auch wenn ich mir mehr gewünscht hätte.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Ja, wie Claudia schon meinte, diese Folge war alles ein bisschen mehr spekulativ, weil das Rennen hat halt nicht so super viel Spannung geboten oder Dinge, über die man sprechen kann. Dennoch wollen wir jetzt am Ende, wie immer bei unseren Folgen, einmal die Gewinner und Verlierer des Rennens küren, unsere persönlichen. Claudia, möchtest du gerne starten?
Ich bin mal gespannt, ob wir wieder uns einig sind in den, was wir sagen. Persönlicher Gewinner, muss ich tatsächlich sagen, ist es Sainz für mich diesmal auch wieder. Platz 3 hat das Beste rausgeholt, hat den Teamkollegen geschlagen, obwohl das am Anfang halt auch gar nicht so aussah, wird das Wochenende gesehen. Super Leistung. Mein persönlicher Verlierer ist Sargeant.
Dani, wie sieht's bei dir aus?
Nee, diesmal sind wir uns nicht ganz so einig, Claudia. Sainz hat ein sehr gutes Rennen gehabt, muss man klar sagen. Aber ja, ich ziehe meinen Hut vor Red Bull. Komm, auch wir sie ja gerne ignorieren und so tun, als ob sie gar nicht da wären. Aber schon wieder ein Doppelsieg und auch Perez hat ja mit guten Leistungen geglänzt. Man kann gar nichts Negatives über ihn sagen. Die haben ein recht sicheres Ding nach Hause gefahren. Deshalb ist das ganze Team mein Gewinner. Oh, und Verlierer sind einige. Ich bin mir echt ein bisschen unsicher. Sargent, Gasly, Joe, so viele, aber hey, komm. Für mich ist der Verlierer auch Sargent, weil er hat das Auto halt schon wieder im freien Training weggeschmissen und hat seinem Team eine Nachtschicht eingebracht. Dann darf er mal wieder das Verliererkrönchen bei mir tragen. Rebecca, wie sieht's bei dir denn aus?
Ja, also ich glaube, diesmal sind wir uns wirklich nicht so einig. Also ich stimme Claudia beim Gewinner des Wochenendes zu. Für mich ist das auch Sainz. Der hat wieder einen super Job gemacht, wieder ein Podium eingefahren, am Ende auch super Rundenzeiten hingelegt. Deswegen für mich der Gewinner des Wochenendes. Und als Verlierer ist bei mir diesmal nicht ein einzelner Fahrer, sondern ein Team, auch wenn wir über die jetzt in unserem Rennrückblick nicht gesprochen haben, aber Alpine muss man dann doch auch nochmal negativ erwähnen. Nur Platz 16 und 15, nur Sargeant war noch dahinter. Sogar der Bottas Sauber war diesmal flotter unterwegs. Also ist ja im Moment der Totalausfall bei denen. Deswegen für mich als Team Alpine der Verlierer des Wochenendes. Ja, an dieser Stelle würden wir ja normalerweise über die News und Spekulationen der Woche sprechen, aber wie erwähnt, da diese Folge ja eh schon ein bisschen Spekulation und in die Glaskugel gucken war, haben wir diese Woche keine News noch, die wir mit euch besprechen möchten und würden uns daher für heute schon aus dieser Folge verabschieden. Jetzt ist wieder eine Woche Pause. In 2 Wochen geht es dann weiter mit dem Rennen in China. Das ist dann auch das erste Sprintwochenende dieser Saison. Also wieder ein vollgepacktes Wochenende mit 2 Rennen statt nur einem. Es kann also spannend werden. Mal schauen, wie es wird, ob vielleicht Max zumindest im Sprintrennen geschlagen werden kann. In der Zwischenzeit, wenn ein bisschen Pause von der Formel 1 ist, könnt ihr natürlich wie immer gerne auf unseren Social-Media-Kanälen auf TikTok, Instagram oder Twitter vorbeischauen. Findet uns da unter Pitlane Crew F1. Wir informieren euch da immer über die neuesten Folgen oder wenn es irgendwelche spannenden News aus der Welt der Formel 1 gibt, findet ihr die da auch. Dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, vielen Dank an Claudia und Dani, dass ihr heute dabei wart. Und ich freue mich auf die Folge in 2 Wochen. Bis dahin und tschüss.
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 Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.